Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update am Freitag, 6. Februar. Wir zeichnen auf morgens fast 10 Uhr und blicken zurück auf eine ereignisreiche Woche im Energiemarkt, die wir, wie das so üblich ist, in diesem Podcast ein Stück weit Revue passieren lassen wollen, wobei wir natürlich klare Schwerpunkte setzen wollen, denn alles können wir hier natürlich nicht behandeln und wiedergeben. Und wir haben uns tatsächlich zwei Themen aus diesen letzten Tagen mal rausgepickt, über die wir heute genau sprechen wollen. Und wir, das sind zum einen Mareike Täufer und Hanna Panzer. Hallo ihr zwei.
Hi. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Und mein Name ist Ruben Bartke. Wir drei haben uns überlegt, dass wir einmal über ein Thema sprechen, was hier noch gar nicht so häufig behandelt worden ist. Das Thema CCS, also CO2-Abscheidung und Speicherung. Da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Tagen. Da schauen wir gleich mal drauf. Vorher haben wir aber nochmal ein anderes Thema uns zurechtgelegt. Denn heute erscheint ein Interview, was wir geführt haben. Es ist kein klassisches Interview, sondern es ist der Energate-Redaktionsbesuch, ein kleines Format, das wir uns ersonnen haben, wo Menschen aus der Energiebranche tatsächlich bei uns in die Redaktion kommen, uns besuchen. Wir setzen uns zusammen hin und quatschen über alles, was uns so beschäftigt. Und das haben wir getan mit Matthias Boxberger. Er ist CEO von dem Netzbetreiber Avacon. Ein Netzbetreiber im norddeutschen Raum, sehr ländlich in Teilen Niedersachsens und auch, ich glaube, es ist Sachsen-Anhalt und weitere Teile des Netzgebietes kenne ich nicht genau. Das Spannende ist aber auf jeden Fall, dass Avacon kein sehr klassischer Verteilnetzbetreiber ist, sondern ein sehr großes Netz im Hochspannungsbereich hat, da nochmal eine etwas eigene Perspektive mitbringt. Ja, Matthias Boxberger ist bei uns in die Redaktion gekommen und hat sich unseren Fragen gestellt, nett zusammengesessen und recht lange auch miteinander gesprochen.
Ich selbst bin ja auch sehr gespannt. Ich konnte leider nicht dabei sein. Deswegen würde mich natürlich als erstes interessieren, wie habt ihr ihn denn überhaupt erlebt? Also wie ist er so rübergekommen? Man hat ja auch nicht jeden Tag so jemanden im Beruf.
Er kam gerade aus der E.ON-Konzernzentrale. Avacon ist eine Tochtergesellschaft von E.ON und die Konzernzentrale ist fußläufig von unserem Büro zufälligerweise, ist nicht weit weg und er kam rüber und er kam von einem Meeting mit anderen Führungskräften im E.ON-Konzern, wo es um das Thema Arbeitssicherheit ging. Und er stand noch sehr stark unter diesem Eindruck, denn Arbeitssicherheit ist für die Netzbetreiber irgendwie natürlich ein großes Thema. Und man muss dazu wissen, dass als Netzbetreiber hat man auch immer mal wieder auch mit Arbeitsunfällen, mit Todesfolge zu tun, weil wir ja nun mal von Hochspannung und Starkstrom sprechen. Und es war ganz interessant zu hören, wie ernst das Thema überhaupt genommen wird, ja, und was so ein E.ON-Unternehmen auch alles tut, um die Arbeitssicherheit so hoch wie möglich zu haben. Und da hat er erstmal so ein bisschen, das war so sein Einstieg, das kam so aus ihm heraus, hat er erstmal so ein bisschen wiedergegeben. Das war gar nicht das Thema das eigentliche Thema unseres Gesprächs, aber es war ganz interessant, weil das Thema Sicherheit hat dann sozusagen die Überleitung gebildet. Wir haben dann über die Sicherheit auch gesprochen, aber mit einem anderen Schwerpunkt, nämlich das Thema Resilienz heißt das Wort, und Schutz kritischer Infrastruktur. Das ist natürlich auch ein großes Thema in diesen Tagen. Wir denken zurück an den Brandanschlag und den Stromausfall in Berlin und das haben wir dann sozusagen auch inhaltlich als Sprungbrett genutzt in unser Gespräch.
Ja, spannend.
Ja, wie lässt sich denn dann die Sicherheit aus seiner Sicht verbessern? Also welche Forderungen hatte er im Zweifel im Gepäck, um ja vor allem irgendwie die kritische Infrastruktur resilienter zu gestalten?
Ja, genau. Also so sind wir natürlich ein Stück weit in das Thema reingestiegen. Wir haben ein bisschen diesen Stromausfall in Berlin Revue passieren lassen. Und ich glaube, seine Kernbotschaft an der Stelle war, wenn so viel kriminelle Energie am Werk ist, dann lässt sich das wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig verhindern. Die kritische Infrastruktur, gerade das Stromnetz, das steht ja nun mal im öffentlichen Raum, ist nicht zu 100% schützbar. Und deswegen war seine Kernbotschaft, wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen vor allem uns darauf konzentrieren, möglichst schnell wieder das Netz in die Gänge zu kriegen. Also wir brauchen Ersatzkomponenten, die müssen vorrätig sein. Wir brauchen Konzepte, was passiert denn überhaupt, wenn etwas passiert. Und das war so sein Thema. Ansonsten hat er im Gegensatz zu jetzt anderen in der Branche gar nicht so sehr danach gerufen, dass wir dringend als Netzbetreiber mehr Schutzmaßnahmen in Eigenregie brauchen, sondern er hat sehr dafür geworben, dass wir natürlich sehr wachsam sein müssen, die gesamte Branche an der Stelle, und schauen müssen, dass wir da vielleicht auch mehr tun als bisher. Und er hatte einen interessanten Gedanken, hat gesagt, dass das Thema Digitalisierung, das ist so ein bisschen vielleicht nicht immer ganz bewusst, das Thema Digitalisierung auch ein Beitrag ist zum Schutz. Ja, weil dir natürlich auch das, je mehr Daten wir über das Netz haben, desto früher können wir Störungen wahrnehmen. Also auch das nochmal ein Plädoyer da, die Digitalisierung auch unter dem Aspekt ernst zu nehmen. Ja, und das waren so in Teilen schon seine Botschaften zu dem Thema.
Jetzt mal abgesehen vom Thema Sicherheit und Digitalisierung, was treibt so einen großen Netzbetreiber sonst gerade um?
Also auch noch ein großes Thema, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht sehr überraschend, ein großes Thema des Gesprächs war diese Netzanschlussproblematik, über die wir ja auch hier im Podcast in den letzten Wochen schon häufiger gesprochen haben, die auch uns in der Energate-Berichterstattung zuletzt sehr beschäftigt hat. Da hat er von einer Katerstimmung gesprochen mit Blick auf diese vielen Netzanschlussbegehren, die ja gerade vor allem von Speichern kommen. Das treibt ihn um. Das treibt, glaube ich, die gesamte Branche und alle Netzbetreiber auch um. Die Zahlen, die da im Raum stehen, die sind ja bekannt. Es ist eine wahnsinnige Welle von Netzanschlussanfragen und viele Netzbetreiber stehen jetzt vor der Schwierigkeit, da irgendwie hinterherzukommen und diese Anträge auch zu bearbeiten. Passenderweise gab es dazu dann ja auch gestern ganz tagesaktuell nochmal einen Vorstoß der Übertragungsnetzbetreiber, die das bisher gültige Windturmprinzip künftig nicht mehr weiterführen wollen, sondern künftig auf ein sogenanntes Reifegradverfahren setzen wollen. Das haben wir jetzt mit Matthias Boxberger nicht diskutieren können, weil das der Redaktionsbesuch davor stattgefunden hat, zeitlich. Aber ich glaube, der Vorschlag würde ihm gefallen. Ja, weil einer seiner Punkte war, dass, also was ihm wichtig war, er hatte zum Beispiel einen Fall geschildert von einem bestehenden Industriekunden, also der bereits einen Netzanschluss hat und diesen gerne erweitern möchte um stärker auf strombasierte Verfahren setzen zu können, also das Stichwort Elektrifizierung. Und diese Papierfabrik sitzt aber ausgerechnet da, also hat da ihren Standort, wo auch jetzt wahnsinnig viele Batteriespeicher ans Netz drängen. Und da bildet sich jetzt also eine lange Warteschlange an Netzanschlüssen, die dieses komplette Elektrifizierungsvorhaben dieser Fertigung da in Frage stellen. Und der Witz ist, da hängen staatliche Fördergelder dran. Ja, also es gibt ein Förderprogramm des Bundes, womit die Elektrifizierung der Industrie sozusagen vorangebracht werden soll und setzt aber voraus, dass die Vorhaben in einem bestimmten zeitlichen Rahmen umgesetzt werden. Und wenn das Unternehmen jetzt sozusagen den Netzanschluss nicht bekommt, weil das Netz voll ist, dann verfallen die Fördergelder. So, und da hat Matthias Boxberger klar gesagt, das ist Unsinn, das darf so nicht sein. Die Firma kann nicht weg, die steht da schon. Ja, da ist schon ein Gebäude in Stein, die können nicht irgendwie nochmal woanders hinziehen. Und wenn sie woanders hinziehen, dann ziehen sie ganz weg. Deswegen brauchen die Vorfahrt. Das war sein Plädoyer, dass wir Bestandskunden, also gerade in der Industrie, in diesen Netzanschlussverfahren, dass die irgendwie da einen Vorrang bekommen sollen. Auch so aus der volkswirtschaftlichen Perspektive wäre das sinnvoll. Und das Reifegradverfahren ist ja jetzt erstmal nur auf Übertragungsnetzebene eingeführt worden oder soll eingeführt werden, so ist es richtig. Aber ich glaube, das würde schon bewirken, dass beispielsweise diese Bestandskunden dann wahrscheinlich eine gewisse Vorfahrt genießen könnten.
Das ist ja bestimmt dann auch interessant, wie das dann konkret ausgestaltet wird, ne? Also in dem Fall, den du jetzt gerade skizziert hast, ist es ja klar, welches Projekt sozusagen reifer ist als das andere, wenn man Bestandskunden mit neuen Projekten vergleicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Neuprojekte hat, ne? Woran bemisst sich denn dann der Reifegrad? Also das muss ja wahrscheinlich noch konkret ausgestaltet werden.
Ja, ich denke auch, wie gesagt,
könnte ich mir vorstellen.
Es ist auch alles noch recht neu. Diese Pressemitteilung der Übertragungsnetzbetreiber hat uns gestern erreicht. Wir haben gestern sehr ausführlich darüber berichtet, aber klar ist auch, dass die Debatten damit natürlich noch nicht abgeschlossen sind. Ich glaube aber, dass es ein sehr wichtiger Beitrag ist zu dieser Debatte, weil ich habe es gesagt, diese Netzanschlussproblematik hat die gesamte Branche in den vergangenen Monaten sehr beschäftigt. Und es ging ja vor allem um dieses Windhund-Prinzip, ja, first come, first serve. Da haben viele gesagt, das hat in der Vergangenheit, hat das funktioniert. Und jetzt, wo wirklich die Zahl an Netzanschlussbegehren so in die Höhe schnellt, klappt das nicht mehr, zumal ja offensichtlich viele Speicherprojektierer da ja auch direkt mehrfach Anträge stellen für das gleiche Projekt, um sicherzugehen, dass auch einer durchkommt. Also da ist irgendwie ganz schön, da war jetzt ganz schön Handlungsbedarf und die Übertragungsnetzbetreiber sind da jetzt mit einem Vorstoß mal in die Offensive gegangen und soweit wir das jetzt wahrgenommen haben, waren die ersten Reaktionen auch alle erstmal positiv, aber damit ist die Debatte natürlich noch nicht abgeschlossen. Also bin ich selber auch sehr gespannt, was sich da noch tut.
Zumal das ja auch bald dann schon kommen soll, ne? 1. April. Ist ja eigentlich recht zügig, ne?
Das ist recht zügig, genau. Also das heißt, das klingt für mich so, als wären da auch die Planungen schon recht, also es wäre das Konzept schon recht konkret und recht nah an einer Umsetzung. Aber wie gesagt, es betrifft in erster Linie erstmal nur das Übertragungsnetz. Ans Übertragungsnetz werden ja nur solche Projekte angeschlossen, die halt wirklich groß sind. Große Netzanschlüsse. Was ich jetzt tatsächlich noch nicht wahrgenommen habe, ist die Frage, inwieweit sich das vielleicht auch in die niederen Spannungsebenen übertragen lässt. Ob das vielleicht auch ein Modell sein kann.
Ja, man darf hier immer gespannt sein, wie es weitergeht.
Ja, absolut. Und wir haben Matthias Boxberger natürlich auch nochmal gefragt, das war vielleicht ein bisschen gemein, ja, aber er saß ja nun mal da. Wir haben ihn natürlich gefragt, wie kann denn sowas überhaupt kommen? Wir haben doch eine Netzplanung, die über 10 Jahre geht, Netzentwicklungspläne und so weiter. Wie kann es denn überhaupt so weit kommen, dass das Netz auf einmal so sehr zum Bottleneck der gesamten Energiewende wird, dass die Netzanschlüsse da offensichtlich nicht reichen, um alle Interessenten anzuschließen. Ich hatte das Gefühl, dass er die Frage sehr gerne angenommen hat, weil das war eben schon ein Anliegen zu sagen, wir müssen gucken, womit wir da arbeiten als Netzbetreiber. Denn wenn wir ständig daran rumdoktern, an den Eingangsparametern auf deren Basis wir dann ein Netz planen sollen, dann kann das nicht funktionieren. Er hat es sehr, sehr, sehr schöne Worte ausgedrückt. Er hat gesagt, das Netz, wie wir es jetzt haben, das ist hervorragend geeignet, um die Netzpläne, die wir 2005 hatten, abzubilden. Ja, aber jetzt haben wir das Jahr 2025 und für diesen, es ist inzwischen 2026 und für die Realitäten des Jahres 2026 ist unser Netz dann trotz aller Planung nicht wirklich ausgelegt und es liegt daran, dass sich in diesem Zeitraum einfach wahnsinnig viel verändert hat, auch auf politischer Ebene. Er sprach zum Beispiel davon, dass nachdem die Netzbetreiber wie Avacon ihre Regionalszenarien erstellt haben, danach hat die Landespolitik neue Windeignungsflächen ausgewiesen, die sozusagen die Planungsszenarien im Bereich der erneuerbaren Energien nochmal um einen 5-stelligen MW-Betrag nach oben haben schnellen lassen. Und das war in den Planungen dann nicht drin. Ja, also, und das innerhalb von wenigen Jahren, da sieht man schon, da haben die Netzbetreiber zu kämpfen. Und so erklärt sich dann vielleicht auch der ein oder andere Engpass im Netz. Dann würde ich jetzt ganz gerne kurz abgeben in eine kleine Marktinformation, bevor wir uns dann dem Thema CCS widmen.
Materna Podcast Effizient vernetzt
Wir zeigen, wie Gebäude zu vernetzten Teilnehmern im Energieökosystem werden und wie gemeinsame Datenräume neue Potenziale für Netzstabilität, Energieeffizienz und Flexibilität eröffnen. Für alle, die die digitale Zukunft der Energieversorgung mitgestalten wollen. Materna Podcast effizient vernetzt. Am 11. Februar in der eWorld Podcast Lounge.
Okay, da sind wir wieder. Ich habe es angekündigt, wir setzen uns jetzt auseinander mit der Speicherung von Kohlendioxid, denn auch da hat sich ein bisschen was getan. Ich sage vielleicht eingangs mal zwei, drei Sätze, weil wir das Thema CCS in der Vergangenheit häufig auch im Zusammenhang mit Kraftwerken diskutiert haben, also die Abscheidung von CO2 an Kraftwerken und das dann nachher gespeichert werden soll. Diese Diskussion hat ein bisschen Fahrt verloren, aber klar ist, dass die Industrie nach wie vor darauf angewiesen ist, dass wir das CO2 teilweise auffangen, weil es einfach Industriezweige gibt, die ohne CO2-Ausstoß nicht auskommen werden. Wenn wir CO2-frei wirtschaften wollen, müssen wir uns was überlegen. Und da gilt CCS ja als großer Hoffnungsträger. Und Hanna, du hast dich ja mit dem Thema viel befasst in den letzten Tagen. Und ich habe wahrgenommen, dass in einem deiner Artikel, das Wort Durchbruch eine große Rolle spielt. Also es gab offensichtlich beim Thema CCS einen kleinen Durchbruch. Das klingt sehr interessant und auch sehr optimistisch. Um was geht's denn da?
Ja, also das hat sich so in den letzten 1 bis 2 Wochen abgezeichnet. Es gab 2 ja, politische Durchbrüche, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Zum einen haben wir eine Änderung des Hohe-See-Einbringungsgesetzes erzielt, beziehungsweise die Politik hat das erzielt. Und damit ist halt eben die Speicherung von CO2 in der Nordsee außerhalb von Schutzgebieten möglich geworden. Das heißt, dieses Gesetz regelt quasi das Einbringen von Stoffen, beispielsweise jetzt auch CO2, in Meeresgebiete jenseits von Küstengewässern. Und dadurch ist halt quasi der Weg frei geworden, CO2 irgendwie in die Nordsee einspeichern zu können. Das ist das eine. Zum anderen gibt es das Londoner Protokoll. Das ist ein internationales Abkommen zum Schutz der Meere, aber es ist halt eben auch relevant, weil es den grenzüberschreitenden CO2-Transport zur Speicherung eben erlaubt. Und dem hat jetzt die Regierung zugestimmt und dadurch ist halt eben der Transport und Export von CO2, um es in anderen Ländern beispielsweise einzuspeichern, erlaubt worden. Und damit ist halt der Rechtsrahmen für CCS, also die Speicherung von CO2, definitiv ermöglicht worden. Wir hatten das vor ein paar Monaten auch schon mit dem Kohlendioxid-Speicherungsgesetz. Das war ja auch schon so der erste Anklang, dass es so langsam in die Pötte kommt. Und mit den 2 neuen Ratifizierungen beziehungsweise eben Gesetzesänderungen ist der eine Flaschenhals, dieser eine Bottleneck halt eben weg.
Das heißt, ich verstehe es so, dass wir sozusagen die politischen Grundlagen jetzt für eine tatsächliche Nutzung von CCS gelegt haben. Das war ja, glaube ich, bisher die Schwierigkeit, dass es da noch gar keine rechtliche Grundlage für gab, überhaupt CCS-Projekte umzusetzen. Die Speicherung offshore, also im Meeresgrund, die scheint dann jetzt zumindest rechtlich denkbar zu sein. Ob sie tatsächlich kommt, ist ja nochmal eine andere Frage und auch der Export. Aber das ist ja vielleicht schon mal ein wichtiger Schritt. Wie sind denn die Reaktionen, vor allem vielleicht in der Industrie, ausgefallen? Hast du da schon erkennen können, ob das da zu einer Erleichterung geführt hat vielleicht?
Auf jeden Fall. Also Erleichterung hat man bei allen möglichen Industrieunternehmen, aber auch Verbänden gehört. Beim Bundesverband der deutschen Kalkindustrie wurde quasi direkt formuliert, dass es ein klares Signal für den Klimaschutz, aber auch die industrielle Zukunftsfähigkeit sei. Sie begrüßen halt quasi, dass es jetzt irgendwie diese neue Stufe gibt, um Carbon Management überhaupt zu ermöglichen. Und überlegen halt auch quasi im Verband, wie jetzt quasi die Ausfuhr von CO2 über den Seeweg halt eben möglich werden kann. Genau, und dann habe ich noch mit dem Verein der Deutschen Zementwerke gesprochen, die das eben sogar als Meilenstein für die Klimaneutralität bezeichnet haben. Ja, gerade Zement ist ja so eine Branche, da ist CCS unglaublich notwendig, weil es eben unvermeidbare Emissionen gibt und dadurch ist es halt eine zentrale Voraussetzung eigentlich, um diese Industriezweige zu dekarbonisieren. Ja, deswegen sind die alle sehr, sehr positiv dem gegenüber gestimmt. Klar gibt es immer irgendwo Punkte, wo man sagt, ja, da müssen wir noch mal ran, aber grundlegend ist die Stimmung erstmal positiv.
Okay, dann lass uns doch vielleicht noch mal darüber sprechen, was denn jetzt dann sozusagen die nächsten Schritte wären. Hast du irgendwie auch wahrgenommen, dass tatsächlich erste Projekte damit jetzt in Gang kommen? Oder fehlt da immer noch was, damit, bevor die Industrie anfängt, CCS real in die Anwendung zu bringen?
Ja, also das größte Problem ist eigentlich, dass viele Projekte nach wie vor viel zu teuer sind. Also man hört sowohl auch von den Verbänden als auch von einzelnen Unternehmen, dass ohne Förderung keine Projekte überhaupt realisiert werden können. Energy from Waste hat zum Beispiel das genau so formuliert und meinte, dass halt eben der Export von CO2 ins Ausland eine realistische Option sei, auch für grenznahe gelegene Standorte, aber eben die Förderung der Betriebs- und Gesamtkosten ein absolutes Muss ist, weil die aktuellen Kosten viel zu hoch seien. Also es hadert vor allem eben an der Wirtschaftlichkeit von Projekten, was unter anderem daran liegt, dass allein die Technologie, es gibt verschiedene Ansätze bei CCS, also beziehungsweise erstmal der Abscheidung von CO2 und all diese Ansätze sind unglaublich kostenintensiv, um sie überhaupt zu produzieren und dann halt eben später auch in den laufenden Prozess eines Unternehmens einzubinden. Das amortisiert sich halt am Anfang erstmal gar nicht und auch nach Jahren ist da immer noch die Frage, inwieweit das sich für ein Unternehmen lohnen könnte oder ob nicht im Zweifel andere Umbauten und Umstellungen, um zu dekarbonisieren, sinnvoller sind. Ja. Also das sind so aktuell die größten Hürden.
Also wir reden hier ja auch über einen Markt, der gerade erst entsteht. Ich glaube, da leuchtet es direkt ein, dass da am Anfang mit wahnsinnig hohen Investitionen da gearbeitet werden muss, weil man sicherlich auch jetzt beispielsweise die gesamte Infrastruktur erst einmal aufbauen muss. Und dass das wirtschaftlich herausfordernd wird, ist, glaube ich, allen klar. Hast du denn eine Einschätzung dazu, ob CCS tatsächlich in die Umsetzung kommt? Jetzt außerhalb von vielleicht kleineren Pilotprojekten oder sowas, erscheint dir das irgendwie tragfähig zu sein im Ganzen? Oder wo würdest du da sagen, liegen abseits von der Wirtschaftlichkeit vielleicht noch Hürden?
Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist und dass das auch zur Umsetzung kommen wird. Klar, Wirtschaftlichkeit ist ein großes Thema. Das werden erstmal Unternehmen sein, die sich wahrscheinlich wirklich leisten können, im Zweifel auch mit Forschungsinstituten zusammenarbeiten und da dann eben halt darüber Mittel generieren. Es ist halt eben eine lange Strecke. Man muss bedenken, nur durch die Abscheidung vor Ort von CO2 ist es ja allein nicht getan. Wir brauchen auch Infrastruktur, um das CO2 dann irgendwie an seinen Speicherort zu transportieren oder halt eben zu einem anderen Unternehmen zu bringen, um es dann dort aufzubereiten und für die weitere Nutzung möglich zu machen. Da reden wir dann über CCU. Das ist zwar alles möglich, aber da fehlen halt eben noch Systeme, Infrastruktur und im Zweifel auch nach wie vor das Geld. Also der Leistungsdruck in der Industrie ist groß. Deswegen glaube ich, dass das schon irgendwann zum Einsatz kommen wird, weil der Wille und so ein kleines bisschen auch der Zwang, weil sie halt eben dekarbonisieren müssen, ist da. Und das halt eben dann dadurch, dass auch Lagerstätten hier im Land fehlen und jetzt gerade erst die Möglichkeit, dass in der Nordsee einzuspeichern, erst geschaffen wurde, während andere Länder schon viel weiter sind und das beispielsweise schon machen, glaube ich, dass das erstmal ein Thema im Ausland sein wird.
Da kann man, glaube ich, Norwegen erwähnen, wo ja im Untergrund, also im Nordsee-Untergrund, große ehemalige Erdgas-Förderstätten liegen. Die sind sozusagen ausgefördert und da wird tatsächlich jetzt ja schon in großen kommerziellen Projekten CO2 eingespeichert. Und diese Projekte, die hoffen natürlich auch auf Kundschaft in der deutschen Industrie. Und da, das wird sicherlich noch interessant zu sehen. Aber bis CO2 erstmal nach Norwegen kommt aus Deutschland, das ist tatsächlich noch ein weiter Weg. Jetzt hat uns das Thema CCS ja noch an einer anderen Stelle beschäftigt in dieser Woche. Mareike, und da kommst du vielleicht ins Spiel, denn es gibt ein paar Klagen im Zusammenhang mit CCS auf europäischer Ebene. Kannst du uns erklären, um was es da geht?
Ja, also ich habe auch tatsächlich gerade schon so ein bisschen so mit den Hufen geschart, weil du ja auch sagtest, naja, also im Endeffekt sind es ja halt eben diese ausgeförderten Öl- und Gaslagerstätten, die da in Frage kommen, um CO2 einzuspeichern. Und da würden ja sozusagen als natürliche Akteure dann auch die Unternehmen, die sich in diesem Geschäftsfeld tummeln, dann in Frage kommen, die das vielleicht als künftiges Geschäftsfeld für sich entwickeln wollen oder könnten. Man muss aber da auch wirklich sagen, und das haben ja eben diese Klagen auch gezeigt, dass da doch sehr große Vorbehalte noch sind. Also gerade was halt eben auch so bei den deutschen Förderunternehmen angeht. Also Hintergrund ist nämlich im Endeffekt dieser Net Zero Industry Act. Der will nämlich Öl- und Gasförderunternehmen dazu verpflichten, gewisse CO2-Einspeicherkapazitäten bereitzustellen. Das sollen pro Jahr 50 Millionen Tonnen sein, 50 Millionen Tonnen CO2. Und jedes Öl- und Gasförderunternehmen in Europa muss sozusagen seinen Beitrag leisten. Und der Beitrag richtet sich daran, welche Menge Öl und Gas die Unternehmen in den Jahren zwischen 2020 und 2023 gefördert haben. Da gibt es schon eine Liste der Unternehmen, die sich da beteiligen müssen. Und es gibt sozusagen auch schon die entsprechende Menge an CO2-Einspeicherkapazitäten, die diese Unternehmen bereitstellen müssen. Das sind insgesamt 44 Unternehmen auf der Liste und 6 deutsche Unternehmen, die da mit dabei sind. Auf Platz 6 ist Harbour Energy, also die ehemalige Wintershall Dea, die sich da einreihen darf und einbringen darf. Und man kann halt sagen, also die Unternehmen finden diese Idee überhaupt nicht gut.
Ja.
Weil das natürlich ein krasser Eingriff in deren Geschäftsfeld ist oder in deren Geschäftstätigkeit ist und absolut nicht klar ist, gibt es da überhaupt ein Geschäftsmodell? Mhm. Also die müssen halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt diese Kapazitäten bereitstellen. Im Endeffekt ist ja überhaupt nicht klar, kann man damit irgendwann mal Geld verdienen? So. Und was halt eben auch ein großes...
Das haben wir ja eben auch herausgearbeitet.
Genau, das hat Hanna ja eben schon sehr klar gesagt. Und ein großes Problem ist halt eben auch, dass sozusagen diese Verpflichtung, die ja von der EU kommt, ganz unabhängig davon zu sehen ist, ob in einem eigenen Land die Möglichkeit überhaupt besteht, CO2 einzulagern. Also ja, wir haben ja jetzt sozusagen den rechtlichen Rahmen. Man muss aber auch dazu sagen, also vor allem ist es ja offshore zu sehen, also offshore vorgesehen, die CO2-Speicherung. Und ob das jemals onshore passieren wird, ist noch völlig unklar. Und die Lagerstätten sind natürlich auch vor allem inländisch. Ist das der richtige Ausdruck? Inländisch? Also onshore auf jeden Fall. Und dann werden die deutschen Lagerstätten wahrscheinlich dafür gar nicht geeignet sein. Das ist halt ein großes Problem. Und dann sagt die EU halt, dann halt nicht in Deutschland. Dann müssen die deutschen Unternehmen halt in anderen europäischen Ländern gucken, dass sie da die Kapazitäten schaffen. Und da haben wir ja gerade schon gesagt, da fehlt es noch an Infrastruktur, da fehlt es noch an Leitungen, an Transportwegen. Also da gibt es ja auch noch viele Dinge, die zu klären sind. Trotzdem, das Jahr 2030 ist ja jetzt nicht mehr so weit entfernt. Also von daher passen da vielleicht auch die Zeithorizonte nicht so richtig zusammen. Und das Ganze ist dann halt auch mit Strafzahlungen belegt, ne? Also wenn man seiner Verpflichtung da nicht nachkommt, dann gibt es halt hohe Strafzahlungen und Marktteilnehmer haben sich dazu auch schon geäußert, dass das im Endeffekt auch existenzbedrohend sein kann für die Unternehmen, ne?
Okay.
Also Das Thema hat der Heiko in seinem Gasmarkt sehr schön aufgedröselt, der übrigens heute offiziell erschienen ist. Heiko Lohmann, genau, unser Kollege, der den Energet Gasmarkt schreibt, hat das ganze Thema da nochmal sehr gut aufgedröselt.
Okay, das klingt in meinen Ohren schon alles sehr kurios, dass es da eine Vorgabe auf EU-Ebene gibt, die dann offensichtlich nicht sehr gut abgestimmt ist mit der Gesetzgebung auf Länderebene und dann offensichtlich auch einen sehr ambitionierten Zeithorizont vorsieht. Ich bin kein Experte im Bereich von Erdbohrverfahren oder Erdgasförderung oder was auch immer damit für geologische Kenntnisse verbunden sein müssten. Aber eine solche Förderstätte umzuwidmen zu einer CO2-Lagerstätte, das könnte ich mir vorstellen, das dauert auch. Und ich gucke nochmal auf den Kalender, 2026 steht da bei mir, wenn das bis 2030 passieren soll. Wir kennen ja die deutschen Planungshorizonte. Da kann man schon mal zweifeln.
Mhm. Ja, und es gibt jetzt halt eben diese Klagen. Mhm. Bin wirklich sehr gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. So, also das ist zum Ende des Jahres, wurden die halt zum Teil veröffentlicht. Bin gespannt, wie das da weiter verhandelt wird.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir im Blick behalten werden.
Absolut, ja, das werden wir weiter beobachten. Das ist eine Debatte, die auch sicherlich noch die ein oder andere Volte schlägt. Und das schauen wir uns genau an. Prima, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für diesen Austausch. Das waren spannende Themen. Und dann würde ich das Ganze an dieser Stelle gerne abrunden mit noch zwei kleineren Hinweisen an unsere Zuhörenden zu den Terminen, die dann da anstehen. Da ist vor allem zu nennen in der kommenden Woche die E-World, die große Energiefachmesse in Essen. Wir sind natürlich auch da als Energate. Sollten Sie zufällig einen Besuch planen, kommen Sie gerne mal vorbei bei unserem Stand. Auch das Podcast-Team ist da und steht für Gespräche, Lob und Kritik zur Verfügung. Stand Nummer 3H 120, also Halle 3, Stand 120, findet man auch online oder in den Shownotes. Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns über jeglichen Besuch. Und wir machen auch programmatisch abseits der Messe weiter, und zwar danach mit einem Energate Talk, also unserem digitalen Diskussionsformat. Da geht es um den Smart Meter Rollout. Zwischen Regulierung und Wettbewerb, der Smart Meter Rollout im Realitätscheck, heißt die Veranstaltung am 25. Februar. Dabei ist unter anderem Ingo Schönberg, Vorstandsvorsitzende von der PwC AG, und Benjamin Jambor, der Chef von E.ON Grid Solutions. Die Details finden Sie dazu auch in der Shownotes, wenn Sie gerne mit uns über das Thema Smart Meter Rollout diskutieren möchten. Prima, das wär's für heute. Nochmal herzlichen Dank, Mareike und Hanna. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich uns allen noch ein schönes Wochenende.
Ebenso.
Schönes Wochenende.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.